Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Heute mit Katrin Kühn und mit UNO-Generalsekretär Antonio Guterres.
Today's IPCC report is an atlas of human suffering.
Der neue Weltklimabericht ist ein Atlas menschlichen Leidens. Fast die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in der Gefahrenzone. Für viele Ökosysteme gibt es kein Zurück mehr, und das schon jetzt. Dieser Verzicht auf politisches Handeln ist kriminell.
Der UNO-Generalsekretär heute Vormittag bei der Vorstellung des neuen Berichts des Weltklimarates IPCC, der zweite Teil. Es ist eine Krise, die die gesamte Welt betrifft, mit massiven Folgen. Und die jeweils neuen Sachstandsberichte sind wissenschaftlich mit die wichtigsten Schritte. Deswegen, weil das so wichtig ist, dass das nicht untergeht, ist Forschung aktuell heute nahezu monothematisch über den neuen IPCC-Bericht und auch, was das alles für uns in Deutschland heißt. Den Auftakt macht jetzt aber mein Kollege Volker Mrazek. Er bündelt uns erstmal das, was drinsteht, in den insgesamt fast 4000 Seiten.
Man muss bis auf Seite 35 blättern. Dort, ganz am Ende der Zusammenfassung, steht der Kernsatz des gesamten Reports.
Der Klimawandel ist eine Bedrohung für den Menschen und die Gesundheit des ganzen Planeten. Das Zeitfenster für Gegen- und Anpassungsmaßnahmen schließt sich rapide. Jeder weitere Aufschub gemeinsamen globalen Handelns nimmt uns die Chance auf eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft für alle.
Hitzewellen, Dürren, Starkniederschläge und Waldbrände nehmen laut dem IPCC auf allen Kontinenten zu. Das Ausmaß dieser Wetterextreme sei in früheren Berichten noch unterschätzt worden, ihre Auswirkungen auf Menschen und Ökosysteme schwerwiegender als gedacht. Die Zahl von Hitzetoten steige und auch die Sterblichkeit von Waldbäumen, Warmwasserkorallen und Kelbwäldern im Ozean. Afrika, große Teile von Asien, Mittel- und Südamerika wie auch kleine Inselstaaten seien besonders durch den Klimawandel gefährdet. In diesen Hotspots lebten um die 3,5 Milliarden Menschen und viele von ihnen in Armut, so Jörn Birkmann, Professor für Raum- und Umweltplanung an der Universität Stuttgart und IPCC-Autor.
Wenn man sich die globalen Daten anguckt, kann man insbesondere West-, Zentralafrika, Ostafrika da als wichtige Regionsgruppen oder Cluster nennen. Da würden wir über Afghanistan sprechen. Man hat natürlich auch in Indien erhebliche Armut. In den letzten 10 Jahren sind 15 Mal mehr Leute zu Tode gekommen durch Stürme, Hochwasser und Dürren in diesen verwundbaren Clustern im Vergleich zu nicht verwundbaren oder geringer verwundbaren.
Immer riskanter wird der Klimawandel aber auch für Europa. Die Geowissenschaftlerin Daniela Schmidt von der Universität Bristol ist Leitautorin des entsprechenden Regionalkapitels in dem Bericht.
Für Europa ist ganz klar, dass die Auswirkungen des Klimawandels heute schon gesehen werden. Wir sprechen von Hitze und Dürre, die zusammenkommt, Überflutungen. Und auch da haben wir deutlich die Auswirkungen ja gesehen. Die werden schlimmer werden, wenn wir globale Erwärmung oberhalb von 1,5 Grad haben.
Klimaschutz werde heute oft isoliert betrachtet, kritisiert die südafrikanische Biogeografin Deborah Roberts. Das müsse sich ändern. Roberts ist Co-Vorsitzende der zuständigen Arbeitsgruppe des Weltklimarats.
This assessment is based on a new understanding of these interconnections.
Unser Report zeugt von einem neuen Verständnis der Wechselwirkungen zwischen Klima, Biodiversität und der menschlichen Gesellschaft. Wir können uns hier nicht länger ein Silo-Denken leisten. Der Klimawandel wird begleitet von der übermäßigen Nutzung natürlicher Ressourcen, der Zerstörung von Lebensräumen, der Abholzung von Wäldern und einer wachsenden Stadtbevölkerung.
Diese Entwicklungen forcieren die globale Erwärmung zusätzlich, denn sie schmälern die Funktion der sogenannten CO2-Senken auf der Erde, also der Ozeane und der Landvegetation. Sie schlucken bis heute ungefähr die Hälfte unserer Treibhausgasemissionen. Die Politik setze immer stärker auf diese natürlichen CO2-Speicher, sagt Hans-Otto Pörtner, Ökologe am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven und ebenfalls führender IPCC-Wissenschaftler.
Diese Ökosysteme sind aber durch die zunehmenden Extreme im Klima bereits negativ betroffen in ihrer Fähigkeit, CO2 aufzunehmen. Die borealen Wälder Russlands, die durch Waldbrände bedroht sind, die Regenwälder in Afrika und vor allen Dingen in Südamerika, die durch Hitzeextreme eingeschränkt sind, CO2 zu binden.
Nur 8% des Ozeans und gerade mal 1/7 aller Landflächen stehen heute unter Schutz. wie der Bericht moniert. Diese Anteile müssten zügig erhöht werden. Und was das anhaltende Wachstum von Städten angeht, auch hier müsse die Natur wieder stärker Einzug erhalten. Weniger Betonklötze, die sich aufheizen, stattdessen mehr Grün, mehr Wasserflächen und mehr Frischluftschneisen, die Hitzestress abpuffern. Das ist die Empfehlung für einen klimafesteren Städtebau.
Innerhalb dieser Dekade sind entscheidende Maßnahmen auf den Weg zu bringen, die Erfolg zeigen sollten.
So sehr die Zeit auch drängt, dass Russland jetzt einen Krieg in der Ukraine begonnen hat, wirft den globalen Klimaschutz sicher zurück, wie Hans-Otto Pörtner befürchtet. Enorme Summen fließen nun in Verteidigungshaushalte. Dringend gebraucht werden sie aber auch für die nötigen Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen und zur Anpassung an den Klimawandel.
Das ist angesichts der Erkenntnis, die wir in diesem Bericht auch ausgebreitet haben, dass wir eigentlich im entscheidenden Jahrzehnt der Klimapolitik uns befinden, kontraproduktiv. Es ist da absolut nicht hilfreich, wenn Entscheidungsträger eher den Weg zurück in die Vergangenheit wählen als den gemeinsamen Weg in die Zukunft.
Es muss jetzt gehandelt werden. Und die Klimafolgen und die Anpassung daran. Oft bleiben solche Begriffe abstrakt. Bis man es hautnah selbst miterlebt. Den Menschen in Venedig geht es schon jetzt so. Die Lagunenstadt mit ihren Kanälen, Brücken, Gassen. Seit 2020 hat sie eine Hochwasserschutzanlage, bewegliche Fluttore, die den Meereswasserzufluss blockieren können. Gedacht als Hoffnungsschimmer. Doch die Realität sieht anders aus. Das wurde jetzt auch auf dem Ocean Science Meeting vorgestellt. Dagmar Röhrlich über einen ganz konkreten Fall von Klimafolgenanpassung.
In Venedig ist der Kampf um die Klimaanpassung schon tägliche Realität. Besonders deutlich wurde das am 12. November 2019, als ein Hochwasser fast die ganze Stadt überflutete. Zwei Menschen starben, die Schäden lagen in Millionenhöhe. Viele Venezianer waren damals wütend, denn eigentlich hätte es schon längst ein Schutzsystem geben sollen. Mose heißt es, seit 1973 wurde es geplant.
Mose ist ein sehr innovatives Projekt. Es handelt sich um ein System von Fluttoren, die normalerweise flach auf dem Meeresboden liegen. Wird ein hoher Wasserspiegel vorhergesagt, werden sie mit Pressluft angehoben und verschließen vorübergehend die Zugänge zur Lagune.
Erklärt Piero Lionello von der Universität von Salento. Das System besteht aus 78 Fluttoren, jeweils 30 Meter hoch, 20 Meter breit, 5 Meter dick und 250 Tonnen schwer. Seit seinem ersten Einsatz gegen ein drohendes Hochwasser im Oktober 2020 ist Mose bereits mehrfach geschlossen worden. In den vergangenen Jahren hat sich die Hochwassergefahr verschärft.
Diese Sturmfluten hatten wir früher nicht in einer Frequenz, wie wir sie jetzt haben. Bis 2017 haben wir 150 Jahre an Wasserstandsobservationen. Und es hat insgesamt 18 Sturmfluten gegeben, die höher als 140 Zentimeter waren. Von 2018 bis jetzt haben wir nochmal 7 Sturmfluten gehabt, die über 140 Zentimeter waren.
Erklärt Georg Umgießer vom Institut für Meereskunde in Venedig. Zwei Faktoren treiben die Entwicklung an. Erstens sinkt die Region ab durch tektonische Kräfte, aber vor allem hatten die Behörden im Industriegebiet von Marghera auf dem Festland bis in die 1970er Jahre massiv Grundwasser abpumpen lassen. Dazu kommt zweitens der Meeresspiegelanstieg durch den Klimawandel. Insgesamt liegt der mittlere Wasserspiegel in Venedig heute 30 Zentimeter höher als vor 120 Jahren. Zwar ist die Grundwasserentnahme gestoppt, doch der klimabedingte Anstieg wird schneller und die Extremwetterlagen werden extremer.
Es ziehen immer mehr Zyklone über Norditalien hinweg. Und die Zyklone, die haben einen niedrigen Luftdruck. Und dieser niedrige Luftdruck bedeutet, dass das Wasser von alleine ansteigt. Ein Millibar bedeutet ein Zentimeter. Wenn Sie eine Wetterlage haben, wo also zum Beispiel ein Tiefdruckgebiet über dem Mittelmeer liegt, dann haben Sie eben für längere Zeit 20, 30 Zentimeter höheren Wasserspiegel in der Adria.
Dieser luftdruckbedingte Anstieg sattelt auf den klimabedingten auf. Wenn dazu dann noch die Gezeiten kommen, steht Venedig unter Wasser. Bei jeder Springtide bilden sich heute schon Wasserlachen auf dem Markusplatz. Dieses Zusammenspiel von Klimawandel, Extremwetter und Gezeiten lässt ahnen, dass Mose die Lagune nicht auf lange Sicht schützen wird.
There is a clear limitation
Das Konzept dieser vorübergehenden Blockade der Lagunenzuflüsse hat eine klare Grenze. Wenn die Schließungen zu häufig werden, ist es nicht mehr sinnvoll.
Denn die geschlossenen Schutztore behindern unter anderem den Wasseraustausch zwischen Lagune und Meer und stören das Ökosystem. Je höher der Meeresspiegel steigt, umso schwieriger wird es also, den Schutz von Venedig aufrechtzuerhalten. Robert Nichols, University of East Anglia.
Wenn der Meeresspiegel um 50 cm ansteigt, müssen Sie die Tore 2 Monate im Jahr schließen. Steigt er um 70 cm, sind es 6 Monate. Wenn wir uns ein Klimaszenario mit hohen Emissionen ansehen, könnten wir das schon vor dem Jahr 2100 erreichen, vielleicht sogar ein ganzes Stück vor 2100.
Es brauche dringend neue Konzepte, erklärt der Venezianer Piero Lionello. Und derzeit wird noch nicht einmal ernsthaft über neue Entwürfe nachgedacht.
In Venedig schließt sich das Zeitfenster also schon, in dem überhaupt noch gehandelt werden kann, schon jetzt. Der neue Teil des Weltklimaberichts sagt, wir müssen in den nächsten Jahren, im Zeitraum bis 2040, alles tun, was geht, den Temperaturanstieg zu begrenzen und zur Anpassung. Wie sieht das aus hier in Deutschland? Vor welchen Herausforderungen stehen wir? Darüber möchte ich sprechen jetzt mit Dr. Fritz Reuswig, Umweltsoziologe am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und Experte für Klimaresilienz. Also zur Frage, wie kann eine Gesellschaft solche massiven Herausforderungen möglichst bewältigen? Herr Reuswig, erstmal vorneweg, der Krieg in der Ukraine, dann jetzt der Weltklimabericht heute, der neue Teil. Wenn man das liest, das ist doch eigentlich ein Moment, in dem es im Kopf, mir ging es jedenfalls so, erst einmal so einiges zusammenkracht, oder? Dass man denkt, nicht auch das jetzt noch und irgendwie alles am liebsten wegdrücken möchte.
Ja, und dabei haben Sie Corona noch vergessen. Also es ist momentan keine gute Zeit, weil wir eine Zeit der multiplen Krisen eigentlich haben. Es gibt ja noch mehr politische Krisen auf der Welt und es gibt noch mehr Umweltkrisen. Ich nenne nur den Biodiversitätsverlust zum Beispiel auch. Das ist momentan einerseits eine schlechte Zeit, weil man psychologisch überfordert ist. Aber es ist, glaube ich, umgekehrt auch eine Zeit, wo man merkt, dass man insgesamt über das Thema Resilienz oder wie gehen wir mit multiplen Krisen um, tatsächlich auch gezwungen ist, nachzudenken.
Und kann dieser Zwang, also dieser Schock über die Krisen dann vielleicht sogar eine Chance sein, also bei der Krise und dem Krieg in der Ukraine jetzt, da spielt die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern ja auch eine Rolle. Kann das dann vielleicht da auch einen Schub bringen?
Ja, das haben Sie ja, glaube ich, schon gesehen. Also wenn der Bundesfinanzminister die erneuerbaren Energien Freiheitsenergien nennt, was er vorher so nicht getan hat, dann zeugt das doch schon davon, dass die Notwendigkeit des Ausbaus der Erneuerbaren heute deutlicher geworden ist denn je, weil wir uns sehr, sehr schnell jetzt doch auch vom Gas, aber von den möglichst allen fossilen Energieträgern eigentlich verabschieden müssen. Das ist heute sehr viel deutlicher geworden. Das ist nicht mehr nur ein klimapolitisches, sondern es ist auch ein sicherheitspolitisches Ziel, wenn Sie so wollen.
Und wenn wir jetzt auf den neuen Weltklimabericht, den zweiten Teil, schauen, mal ganz konkret, wie es hier in Deutschland aussieht, was sind denn da die Szenarien, die uns hier drohen?
Ja, das sagt uns einerseits der IPCC, das sagt uns aber auch andererseits sowas wie die Klimawirkungs- und Risikoanalyse für Deutschland, die da sehr viel konkreter noch ist. Wir haben es mit 4 Hauptproblemen für Deutschland zu tun. Das eine ist die Zunahme von Hitzeereignissen. Das zweite ist das Thema Trockenheit, was natürlich insbesondere die Land- und Forstwirtschaft, aber auch die Städte betreffen wird und die Wasserversorgung. Drittens Extremereignisse und viertens langfristig natürlich Meeresspiegelanstieg und Küstenschutz. Ich sage mal am Beispiel Hitze. Wir haben in der Zeit 71 bis 2000 pro Jahr so im Schnitt 5 Hitzetage pro Jahr gehabt, ungefähr so viel. Wenn wir so weitermachen wie bisher mit dem Klimawandel, könnten das 2050 10 sein und 2100 20 oder 30 im Jahr. Und es gibt Orte in Deutschland, im Rheingraben, in Ostbayern, in Brandenburg, wo es 40 oder sowas sein könnte. Das ist ein massiver Anstieg. Und wir hatten in den Jahren 92 bis 17 so im Schnitt 2500 Menschen, die an Hitze gestorben sind pro Jahr. Und diese Zahl kann ansteigen auf 4000, wenn wir es gut hinkriegen, und 16.000 pro Jahr, wenn wir es nicht hinkriegen. Und die Bruttosozialproduktverluste durch Arbeitsproduktivitätseinbußen können bis zu 5% hochgehen. Das heißt, wir reden hier auch tatsächlich nicht nur mit Gesundheitseinbußen, Krankheitsständen, sondern auch tatsächliche wirtschaftliche Verluste, wenn wir nichts tun.
Wir können ja mal darauf schauen, wo was konkret hier bei uns passieren müsste. Also Sie haben ja auch Empfehlungen für die Bundesregierung mit ausgearbeitet und da habe ich gelesen, dass eben eine ist, stärker auf die Kommunen zu schauen und dass einige Kommunen eigentlich schon jetzt gar nicht in der Lage sind, das mit dem Klimawandel zu stemmen. Wieso nicht? Welche sind das?
Ja, die kommunale Ebene wird oft vernachlässigt. Wir reden sehr häufig über den Bund. Der Bund ist wichtig, die EU ist wichtig, aber die Kommunen, Unternehmen sind eine ganz wichtige zweite Baustelle. Und bei den Kommunen ist es so, es gibt wunderbare Beispiele für Klimaschutz und Klimaanpassung in deutschen Kommunen. Das sind meistens Großstädte und oft solche, denen es finanziell nicht ganz schlecht geht. Heißt umgekehrt, Probleme haben insbesondere kleinere Kommunen, verschuldete Kommunen, da haben wir auch eine Menge, strukturschwache Regionen und Kommunen, die in besonders abhängig fossilen Energiebranchen tätig sind. Ich sage nur Braunkohle oder sowas ähnliches. Denen müssen wir helfen, denen müssen wir besonders helfen. Wenn die Kommunen es nicht auch noch ihren Beitrag leisten, die sind viel näher an den Bürgerinnen und Bürgern dran, dann wird auch die Energiewende sozusagen auf Bundesebene nicht passieren. Und da gibt es natürlich eine Reihe von Ansatzpunkten, die wichtig sind. Also das erste ist mal, wir haben Kommunen, die keine Pflichtaufgaben haben. Klimaschutz und Anpassung sind keine Pflichtaufgaben. Müssen wir zu Pflichtaufgaben machen? Heißt da auf der anderen Seite, es braucht eine Gegenfinanzierung. Denn die Kommunen, wenn sie kein Geld haben, können das schlecht tun. Wie kann man das machen? Beispielsweise, indem man die CO2-Abgabe nicht nur nutzt und ausgestaltet, um sozial Schwächere abzufedern, sondern die Kommunen in die Lage versetzt, auch ihre Infrastruktur klimagerecht zu modernisieren, Klimaschutz und Anpassung, neue Finanzquellen, mehr Kooperation mit Unternehmen und Bürgerinnen, die klimafreundliche Geschäftsmodelle verfolgen, aber auch ganz pragmatische Dinge, beispielsweise Gewerbegebiete oder die Wirtschaftsförderung, ein sehr vernachlässigter Bereich. Nur 25% der Kommunen in Deutschland kümmern sich bei der Frage ihre Gewerbegebiete überhaupt um irgendwelche Nachhaltigkeitsthemen. 75% tun das überhaupt nicht. Das werden wir uns nicht mehr leisten können. Und es gibt auch Beispiele von Landkreisen, ich nenne zum Beispiel nur den Rhein-Hunsrück-Kreis, die das in den letzten Jahren sehr, sehr gut geschafft haben. Also wenn man das gut macht, geht Entschuldung, geht Infrastrukturentwicklung und der Ausbau Erneuerbaren tatsächlich zusammen.
Das ist jetzt so eine Art Licht am Horizont und das schimmert auch so ein bisschen durch, wenn man da heute den zweiten Teil des neuen Weltklimaberichts liest. Da gibt es auch Passagen, die sagen, ja, wenn man da jetzt was tut, dann kann das auch gute Folgen haben. Sollten wir das vielleicht jetzt in der aktuellen Lage auch deutlicher machen?
Ich glaube, das müssen wir unbedingt, weil an schlechten Nachrichten mangelt es tatsächlich nicht. Denn ich glaube auch, was Leute bewegt, ist nicht so sehr primär die Angst, sondern Menschen brauchen immer auch eine positive Zukunftsperspektive. Und nehmen wir nur den Klimaanpassungsbereich. Ich habe ja gesagt, wir müssen das tun, aber das hat natürlich auch Nebenwirkungen, die sehr, sehr positiv sind, zum Beispiel auf das Verhältnis von Gesundheit und Stadtentwicklung. Wir werden gesündere Städte dadurch bekommen. Wir werden auch unser Gesundheitssystem, in das wir ja durch Corona gelernt haben, auch mehr investieren müssen. Wir werden das sehr stark auf das Thema Hitze, Hitzeaktionspläne ausrichten müssen. Unsere Städte werden grüner werden und mehr Wasserinfrastruktur haben, um einfach Klimaeffekte abzupuffern oder auch Starkregen abzupuffern. Die Aufenthaltsqualität in Städten wird sich vergrößern. Die Gewerbegebiete, das sind momentan Wüsten, in denen kein Mensch gerne ist, die werden sich zukünftig viel mehr durchmischt darstellen. Das wird auch für neue Start-ups, auch für das Zusammenbringen von Wohnen und Arbeiten tatsächlich neue Qualitäten bieten. Also ich sehe jede Menge auch positive Ansatzpunkte. Der wichtige Punkt ist, die kommen nicht automatisch, sondern das kommt nur dadurch, dass wir uns tatsächlich einen Plan geben und auch diskutieren und auch kontrovers diskutieren über den Plan, wie wir das machen und das dann aber auch schnell umsetzen. Ich glaube, das könnte auch noch unsere Demokratie und die Debattenkultur stärken, die wir ja auch dringend brauchen.
Es lohnt sich jetzt, auf die Dinge zu schauen, die möglich sind, Resilienz zu trainieren auch. Fritz Reuswig, Umweltsoziologe am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Vielen Dank für diese Perspektiven.
Ich danke Ihnen.
Und das war unser Schwerpunkt heute in Forschung aktuell zum neuen Weltklimabericht. Der zweite Teil, der dritte folgt schon ganz bald, Anfang April. Und kurz nochmal der Überblick zu dieser Dreiteilung. Teil 1 im Herbst, das waren die physikalischen Grundlagen der globalen Erwärmung. Heute kam Teil 2, die Auswirkungen. Und Teil 3, da geht es dann um das Wie, die konkreten Werkzeuge und Maßnahmen in gut 4 Wochen. Hier in Forschung aktuell ist damit jetzt Zeit für die Meldung. Heute von Piotr Heller.
Russlands Angriff auf die Ukraine belastet auch wissenschaftliche Kooperationen. So hat die amerikanische Ingenieursschmiede MIT angekündigt, ihre Verbindungen zum Moskauer Skolkovo Institute of Science and Technology zu kappen. Das MIT war vor über 10 Jahren daran beteiligt, die Universität in Russland aufzubauen. Bereits am Freitag hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung mitgeteilt, alle laufenden und geplanten Maßnahmen mit Russland einzufrieren und zu überprüfen. Die TU Berlin hat ihrerseits beschlossen, beschlossen, ihre Kooperationen mit Russland auszusetzen. In Russland haben Wissenschaftler und Wissenschaftsjournalisten den Angriff auf die Ukraine derweil in einem offenen Brief kritisiert. Mittlerweile hat das Schreiben mehrere hundert Unterzeichner, darunter Mitglieder der Russischen Akademie der Wissenschaften. Russlands Raumfahrtbehörde wiederum hat als Reaktion auf die EU-Sanktionen die Zusammenarbeit bei Weltraumstarts in Französisch-Guyana ausgesetzt. Die Behörde will die 87 russischen Mitarbeiter, die sich derzeit in dem Weltraumbahnhof befinden, abziehen. Zwei neue Studien deuten darauf hin, dass SARS-CoV-2 tatsächlich vom Tiermarkt in Wuhan stammt. In der einen Studie haben Forscher aus mehreren Ländern die geografische Verteilung der ersten Fälle analysiert. Diese hätten sich um den Tiermarkt herum konzentriert. Schon früh tauchten zwei Stämme des Virus auf und beide seien mit dem Markt verknüpft gewesen. Die zweite Studie, die teilweise vom selben Team stammt, hat diese beiden Stämme genauer analysiert. Die Untersuchung deutet darauf hin, dass das Virus zweimal unabhängig voneinander vom Tier auf den Menschen übergesprungen sei. Diese Ergebnisse sprechen für den Tiermarkt in Wuhan als Ursprung des Virus. Es handelt sich jedoch um Vorabveröffentlichungen, die noch nicht von unabhängiger Stelle überprüft wurden. Die New York Times hat über beide Studien berichtet. Unbeteiligte Forscher lobten das Vorgehen der Studienautorin einerseits, sagten aber auch, dass die Daten bisher noch nicht als Beweis für die Markthypothese taugen. Das Material der Venus von Willendorf stammt vermutlich aus Italien. Die knapp 11 cm große Venusfigur wurde vor über 100 Jahren in Niederösterreich entdeckt. Sie ist 30.000 Jahre alt und gilt als eines der wichtigsten Zeugnisse der beginnenden Kultur in Europa. Über ihre Herkunft ist allerdings nicht viel bekannt. Um Licht ins Dunkel zu bringen, haben österreichische und deutsche Forscher die kleine Venus nun mittels hochauflösender Computertomographie durchleuchtet. So konnten sie die Struktur des Gesteins ermitteln, aus dem die Figur dereinst geschaffen wurde. Vergleiche mit Steinproben von Frankreich bis in die Ukraine zeigten, das Material der Venus ähnelt am ehesten Gestein, das vom Gardasee stammt. Das berichten die Wissenschaftler in den Scientific Reports. Die Venus oder ihr Material muss also vom Gardasee bis nördlich der Alpen transportiert worden sein. Eine Erkenntnis, die neues Licht auf die Mobilität der Menschen vor der letzten Kaltzeit wirft. Eine Transplantation von Darmbakterien könnte Erdnussallergikern helfen. Darauf deutet eine klinische Studie aus den Vereinigten Staaten hin. An ihr haben 20 Patienten teilgenommen, bei denen schon 100 Milligramm Erdnuss eine allergische Reaktion auslösen. Sie wurden mit Darmbakterien von gesunden Menschen behandelt. Danach konnten manche von ihnen bis zu 4 Erdnüsse essen. 5 der Patienten wurden vorher zudem mit Antibiotika behandelt, um die eigenen Darmbakterien abzutöten. Das verbesserte die Wirksamkeit der Stuhltransplantation. Diese Ergebnisse haben Wissenschaftler am Samstag bei einem Treffen der Amerikanischen Akademie für Asthma, Allergien und Immunologie präsentiert. Die Amphibienwanderung dürfte dieses Jahr früher losgehen und der Grund dafür ist der milde Winter, heißt es von der Deutschen Wildtierstiftung. Sobald es nachts wärmer wird, wandern Frösche, Kröten, Molche und Salamander zu ihren Laichplätzen.
Piotr Heller mit den Meldungen und die Sternzeit heute mit etwas, was vielleicht ein bisschen helfen kann, all die Katastrophen irgendwie ein wenig besser zu ertragen. Hellere Tage.
Sternzeit. 28. Februar. Der Sternenhimmel im März. In keinem Monat nimmt die Länge des lichten Tages so schnell zu wie im März. In der Mitte Deutschlands dauert der Tag morgen 11 Stunden, zum Monatsende bereits knapp 13. Am 20. März fängt auf der Nordhalbkugel der Frühling an. Danach sind die Tage wieder länger als die Nächte. Doch am Firmament ist der Winter noch nicht ganz vorbei. In den ersten Nachtstunden funkeln Orion, Sirius und Co. noch im Südwesten. Gegen Mitternacht dominieren dann die Frühlingsfiguren im Süden. Der Löwe mit seinem Hauptstern Regulus ist ein markantes Trapez, das sich kaum verfehlen lässt. Zum Frühlingsdreieck gehören zudem Arktur im Bootes und Spica in der Jungfrau. Beide sind leicht zu finden. Folgt man dem Bogen der Deichsel des großen Wagens, so fällt der Blick erst auf den etwas rötlichen Arktur und dann auf die blau-weiße Spica. Der große Wagen steht derzeit unübersehbar nahe dem Zenit. Am Abend des 8. März wandert der zunehmende Mond durch das goldene Tor der Ekliptik im Stier, also zwischen den offenen Sternhaufen Plejaden und Hyaden hindurch. Der Vollmond dieses Monats strahlt in der Nacht zum 18. in der Jungfrau. Frühlingsanfang ist erst 2 Tage später, daher ist der Märzvollmond noch nicht der Ostervollmond. Bei den Planeten hält im März allein die Venus die Stellung. Aber auch sie zeigt sich nur für etwa eine Stunde in der morgendlichen Dämmerung im Südosten. Am 27. und 28. März leistet ihr die abnehmende Mondsichelgesellschaft. Das ist die wohl reizvollste Himmelsbegegnung des Monats.
Das war's für heute, für diesen Montag von Forschung aktuell. Ich bin Katrin Kühn und sage danke für Ihre Zeit.
Der Podcast von Forschung aktuell. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.